Liebe Schwestern und Brüder, Heilungsgeschichten faszinieren mich. Wir haben gerade eine sehr faszinierende Heilungsgeschichte aus der Bibel gehört, wie Jesus diesem Mann auf ganz besondere Weise begegnete und ihm die Ohren und den Mund geöffnet hat. Und vor allem die Reaktion der Menschen ist sehr schön. Er hat alles gut gemacht und das ist nicht im jüdischen Gebiet, sondern das ist ein heidnisches Gebiet, wo Jesus diesen Mann heilt. Ich habe die Lieder zum Thema Heilung rausgesucht und auch die Lesung passte dazu, aber als ich mich dann mit dem Predigtext beschäftigt hatte, habe ich festgestellt, der passt überhaupt nicht dazu, deshalb gibt es jetzt ein bisschen einen Bruch, also ich werde versuchen dran zu denken, dass ich ganz zum Schluss nochmal auf die Heilung zurückkomme. Heute Morgen in Freiburg habe ich das glatt vergessen, sagt Beate, sag mal, das mit der Heilung kam irgendwie gar nicht mehr. Habe ich gesagt, ja, auf dem Blatt stand es, aber ich habe es vergessen. Also, wenn ich Amen sage und jemand sagt, wie war denn das mit der Heilung, dann kann ich nochmal nachgucken, was ich da mir für den Schluss überlegt habe. Aber jetzt erstmal der Bruch. Der Bibeltext, der uns heute beschäftigt in der Predigt, hat mit Heilung erstmal überhaupt nichts zu tun. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. Eigentlich mittendrin in einem längeren Abschnitt. Ich erzähle euch dann, was davor kommt, aber erst lese ich mal den Text, um den es geht. Denn beginnt Paulus, da sieht man schon, da kommt was davor, was man eigentlich wissen sollte, um das jetzt zu verstehen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand des Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand des Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Zunächst mal muss man festhalten, dass Paulus hier in Bildern redet und dass die beiden Bilder, die er gebraucht, beide so ein bisschen hinken. Also, ich habe mir das mal überlegt vorzustellen. Die Gemeinde soll also wie ein Acker sein, wie ein Feld sein, auf dem man Dinge anpflanzt, also Mais oder Kartoffeln oder Rüben oder sowas. Jetzt, wenn man normalerweise Rüben sät oder Kartoffeln steckt oder so, die bleiben genau da, wo man sie gesetzt hat. Das funktioniert in der Gemeinde ja schon mal gar nicht. Da ist ständig Bewegung drin. Leute kommen, Leute gehen. Das kann man doch nicht vergleichen. Das ist ja was ganz anderes. Paulus benutzt es trotzdem. Und das zweite Bild ist genau das gleiche. Die Gemeinde soll ein Haus sein. Ja, aber beim Haus, die Backsteine, die man da einbaut, die bleiben genau da. Aber bei der Gemeinde, da entscheidet ja jeder Backstein selbst. Also Bilder, die nicht so ganz ohne weiteres beliebig übertragbar sind oder ausgeschlachtet werden können. Man muss genau hinschauen, was will uns Paulus damit sagen. In den Versen davor, da hat sich Paulus stärker mit dem Bild vom Acker, vom Feld auseinandergesetzt. Weil es gab in Korinth mancherlei Probleme und deshalb schreibt er auch diesen Brief. Und speziell gab es das Problem, dass es unterschiedliche Richtungen gab, unterschiedliche Parteien innerhalb der Gemeinde. Manche haben gesagt, der Paulus, das ist ein richtig guter Prediger oder der hat eine super Botschaft oder dem vertrauen wir, wir sind Paulaner. Und andere haben gesagt, naja, der Paulus, so, manche Sachen sind zwar okay, aber manches mögen wir auch überhaupt nicht. Wir mögen lieber den Apollos, wir sind Apollianer. Und nochmal andere haben gesagt, also Apollos, Paulus, nee, das ist alles nichts, wir wollen Petrus hören. Wir sind, wie nennt man das dann, Petriner oder keine Ahnung. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe, ganz schlaue, die haben gesagt, wir hören auf Christus. Jetzt stellt Paulus die Frage, ja, ist denn Christus zerteilt, zerschnitten? Kann man den denn aufteilen in verschiedene Grüppchen? Und überhaupt, wer sind denn wir? Wer bin denn ich? Um mich geht es ja gar nicht. Und er sagt dann, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Also er möchte der Gemeinde deutlich machen, der entscheidende Faktor in dem Gemeindewachstum, in dem Bau der Gemeinde ist Gott, sind nicht die menschlichen Werkzeuge. Die sind mehr oder weniger austauschbar, die sind irgendwie wichtig, Gott schickt die ja, aber das Wachstum schenkt Gott. Gott ist derjenige, der wirkt, auf ihn kommt es an. Und das tut er auch in dem Teil, den ich gelesen habe, indem er das Fundament einführt und sagt, es gibt eben ein Fundament, auf dem das Ganze steht. Und der bekannte Vers 11, der natürlich in der Bibel, in meiner zumindest, auch fett gedruckt ist, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Vorher hat Paulus gesagt, ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt, aber der Vers 11, der macht deutlich, eigentlich ist es nicht Paulus, der dieses Fundament gelegt hat, sondern Gott hat das Fundament gelegt. Das Fundament ist gelegt. Also wenn Paulus in Korinth das Fundament legt, dann heißt es nur, er hat die Botschaft von Jesus dorthin gebracht. Und wie hat Gott das Fundament gelegt? Durch Tod und Auferstehung von Jesus. So hat Gott diese Grundlage geschaffen, auf der es jetzt Errettung gibt, auf der es Heil gibt, auf der Menschen mit Gott versöhnt werden können. Das ist die Grundlage, das Fundament der Gemeinde. Und ohne dieses Fundament steht alles auf ganz wackeligen Füßen. Paulus hat also das Ziel, die Gemeinde darauf hinzuweisen, ihr solltet besser zusammenbleiben und euch neu auf das Fundament, auf die Mitte konzentrieren, statt unterschiedliche Gruppen zu bilden. Leider leben wir etwas später als die Korinther. Für uns kommt diese Ermahnung schon zu spät. Denn die Zerteilung der Gemeinde ist ja nicht etwas, vor der man uns noch warnen müsste. Die ist ja schon längst Realität. Der Leib Christi ist bereits zerschnitten und zersplittert und aufgeteilt in viele verschiedene Kirchen, die sich alle selber organisieren und die an vielen Stellen nichts miteinander zu tun haben wollen. Jetzt steht aber hier der Vers, einen anderen Grund kann niemand legen als der, den Gott selbst gelegt hat, Jesus Christus. Das heißt, egal wie man die Kirche nennt, also ob man jetzt Lutheraner ist oder Calvinist oder Wesleyaner oder was für Fangruppen es heute noch gibt. Es gibt immer nur den gleichen Grund, das gleiche Fundament. Ein anderes gibt es nicht, oder? Es ist eben nicht Gemeinde, was gebaut wird. Tja, was sollen wir jetzt machen? Wir sagen, leider zu spät. Okay, dieser Text, den brauchen wir nicht mehr, wir blättern weiter zum nächsten. Nein, ich würde sagen, Jetzt hat der die Funktion, dass es uns daran erinnert, es gibt ein Fundament, das Gott gelegt hat und das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Da haben wir kein Alleinstellungsmerkmal. Und das bedeutet letztlich, wir sollten Christen, egal aus welcher Farbe, welcher Konfession oder wie ihr Name auch ist, als Schwestern und Brüder ansehen und wissen, auch die stehen auf diesem Fundament und wir zusammen sind diese Kirche. Ja, es nützt zum Beispiel auch nicht viel, sich Gedanken darüber zu machen, wer jetzt schuld ist. Da könnte man sagen, der Luther. Aber das wäre ein bisschen unfair, ihm das in die Schuhe zu schieben, weil die anderen hätten ja auf seine klugen Ratschläge hören sollen oder können. Wie auch immer, die Schuldfrage ist schwer zu lösen. Es nützt auch nichts, dass man da irgendwie Dinge aufrollt, sondern das Einzige, was hilft, ist, einander als Schwestern und Brüder anzuschauen. Ich möchte von diesem Text her drei Vorschläge machen, wie wir so, möchte ich mal sagen, Ökumene oder Allianz, also Gemeinschaft mit anderen Gemeinden leben können oder was von dem Text her aus meiner Sicht wichtig ist. Und das Erste, was man sagen kann, was wichtig ist, das ist Demut. Demut. Also, dass man selber von sich nicht höher denkt, als das angemessen ist. Und da sagt Paulus selber, wer bin denn ich? Wer bin denn ich? Ich habe nur gepflanzt, ich habe nur ein Fundament gelegt, aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Gott ist es, der seine Gemeinde baut. Er weiß, er ist nur in Anführungsstrichen ein Diener, der unter höherem Befehl steht. In seiner Person liegt nicht die gute Nachricht begründet, sondern allein in Jesus Christus. Und diese Demut, die sollte einfach unseren Umgang mit anderen Christen auch prägen. Nicht, dass wir denken, wir haben ganz sicher Recht und die anderen haben ganz sicher Unrecht. Gefühlsmäßig ist es natürlich so, ja, da verstehen wir vieles nicht. Ich erinnere mich so an manche Gottesdienste der Ökumene, also so der rumänisch-orthodoxe Gottesdienst, der letztes Jahr, glaube ich, den ökumenischen Gottesdienst gestaltet hat. Das war schon schwer zu ertragen, wie die Gottesdienst feiern, aber vielleicht ist unser Gottesdienst für den auch schwer zu ertragen. Man muss erstmal mit Demut an die Sache rangehen. Ich glaube, das ist eine gute Haltung, die wir haben sollten. Wir sind Diener Jesu, aber die anderen sind es auch. Ein zweiter Punkt. Fundamentalismus. Wir sollten Fundamentalisten sein. Jetzt zucken manche schon innerlich zusammen, weil das natürlich jetzt kein schönes Wort ist oder ein Wort, das irgendwie nicht besonders positiv klingt. Fundamentalismus, das klingt nach Rechthaberei, sogar nach etwas Gefährlichem, nach Fanatismus. Das klingt sogar ein bisschen dumm. Aber ich habe dieses bisschen provokante Wort gewählt, weil Paulus dieses Wort Fundament gebraucht in diesem Text. Einen anderen Grund, ein anderes Fundamentum kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich glaube, dass es auf jeden Fall gut ist, sich auf dieses Fundament zu stellen, wenn man mit anderen Christen zusammenarbeitet. Und wenn andere nicht dazu bereit sind, dann weiß ich schon, da bin ich vielleicht doch fehl am Platz. Also ich denke das. Und ich habe eigentlich erlebt, dass man da nicht irgendwie kämpfen muss, sondern Jesus ist für alle Christen die zentrale Figur. Ihr kennt ja Schwester Melanie, die hier im Pflegeheim Kenk Dienst tut. Sie hat neulich ihren 81. Geburtstag gefeiert, also ist hier voll im Einsatz. Und ich weiß noch, das erste Gespräch, das ich mit ihr hatte, da hat sie gesagt, das Wichtigste, was die Leute in diesem Haus brauchen, ist Jesus. Und da habe ich gedacht, ja, auf der Basis können wir uns eigentlich einigen. Da können wir auch getrost Gottesdienst miteinander feiern. Wenn wir uns an der Stelle einig sind, dass das Wichtigste, was die Menschen brauchen, Jesus ist, dann lasst uns doch miteinander etwas tun. Und dass beim anderen mich irgendwas stört, wenn ich genau hinschaue, da muss ich nicht in andere Konfessionen reinschauen. da reicht schon die eigene Gemeinde, dass man manchmal sich über den oder dieses aufregen kann. Das ist normal, sobald zwei Menschen miteinander unterwegs sind, dann regt uns der andere auf, weil der andere ist anders. Das ist sein Problem. Also Fundamentalismus, glaube ich, hilft in der Ökumene sehr. Und ich wünsche uns einfach den Mut, zu diesem Fundament zu stehen und darauf zu vertrauen, dass Gott genau darauf seine Gemeinde baut. Ein drittes, und das ist jetzt wieder eher methodistisch, das Stichwort Heiligung ist mir begegnet. Habt ihr den Schluss noch im Kopf dieses Textes, der letzte Vers? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, das ist ja dieser Abschnitt, wo es ums Gericht geht, wo geprüft wird, wie darauf gebaut wurde. Wenn jemand Gottes Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Das ist eine starke Aussage und eine herausfordernde Aussage. Ihr seid Gottes heiliger Tempel. Das finde ich stark, dass man das so kurz und prägnant sagen kann. Wir sind Gottes heiliger Tempel. Man kann sich ja fragen, die Baumaterialien, die ihr aufgezählt habt, was bedeuten die? Also Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh. Was will er damit aussagen? Man kann versuchen zu sagen, okay, Gold, Silber, Edelsteine, die haben schon im Tempel, im Alten Testament eine Rolle gespielt. Vielleicht ist es deshalb auch wichtig hier. Aber ich glaube, das einzige Unterscheidungsmerkmal in dem Bild, das Paulus gebraucht, ist die Feuerfestigkeit der Materialien. Und Holz und Stroh und Heu, das brennt einfach schneller als Gold, Silber und Edelsteine. So leuchtet mir das Bild am ehesten ein. Aber Paulus erklärt uns nicht, was das bedeuten soll. Also er sagt hier nicht, ihr müsst nur die richtigen Methoden anwenden. Also die Goldmethode müsst ihr nehmen, nicht die Heumethode oder so. Das ist schwer zu sagen, was er damit genau sagen will oder was er dabei im Kopf hatte. Das wissen wir nicht genau. Aber er sagt damit oder er ermahnt uns, es ist nicht egal, wie man auf diesem Fundament baut. Ich denke sogar, der einzige Hinweis, der deutlich ist, ist dieser, das, was darauf gebaut wird, auf dieses Fundament, muss natürlich zu dem Fundament passen. Man kann auf das Fundament Jesus nicht alles Mögliche bauen, sondern irgendwie muss es damit zusammenhängen und eine Einheit bilden. Walter Gleiber schreibt in seinem Kommentar, also welche Methode das symbolisieren soll, lässt Paulus schlicht und ergreifend offen. Wir müssen immer wieder neu prüfen, was sich als wertvoll und hilfreich erweist. Genau. Da müssen wir uns abhängig machen von Gottes Führung, von Gottes Geist, der uns leitet, der uns zeigt, was dran ist, wie denn diese Gold, Silber, edle Steine sein sollen. Und an der Stelle möchte ich den Bogen zurückschlagen zum Anfang zur Heilung. Wir haben diese Heilungsgeschichte gehört, wo die Menschen hinterher sagen, er hat alles gut gemacht. Und ich denke, genau das ist der entscheidende Baustoff auf diesem Fundament Jesus, wenn Menschen heil werden an Leib und Seele und ihrem Heiland Jesus begegnen. Dann wird die Gemeinde gebaut, so wie Gott es will. Und plötzlich wird die Großbaustelle Kirche zu einer ganz persönlichen Sache, wo es um mein Heilwerden gilt, wo es darum geht, dass ich mit Gott ins Reine komme, dass ich berührt werde von ihm und er mein Leben verändert. Genau darauf kommt es an, ihr Lieben. Amen.